Künstliche Intelligenz gilt als die produktive Kraft, die Unternehmen weltweit zu neuem Wachstum verhelfen soll. Doch wie viel Potenzial hat die KI aus wirtschaftlicher Sicht wirklich? Wie weit ist Deutschland bei der produktiven Nutzung der KI? Und mit welcher Haltung sollten die Betriebe den Umbau in Sachen KI angehen? Verpasst Deutschland den KI-Zug? Vor allem in den USA und China scheint die Euphorie rund um künstliche Intelligenz grenzenlos. In Deutschland lässt sich die Stimmung wohl eher als vorsichtig positiv bezeichnen. KI bedeutet nämlich Veränderung, oft auch Disruption, was in deutschen Betrieben mindestens genauso viel Sorge wie Zuversicht schafft. Ich begrüße Sie zum Tech Talk Smart Leadership. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Klaus Voigt. Ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker und jetzt als Berater und Coach aktiv. Meine Gäste sind, wie immer, Heinrich Faske, ehemaliger Chefredakteur von Computerwoche, CEO Magazine und CSO Online, und Professor Isabel Welpe, Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der Technischen Universität München und Leiterin des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung. Gleichzeitig sitzt sie im Vorstand des Centers for Digital Technology and Management, dem CDTM. Das ist ein Joint Venture, übrigens das einzige Joint Venture der beiden großen Münchner Universitäten. Professor Welpes Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Führung, Arbeits- und Organisationskonzepte der Zukunft sowie Auswirkungen der Digitalisierung. Isabel, herzlich willkommen. Lass uns gleich einsteigen mit einer Standortbestimmung. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen die deutschen Unternehmen bei der produktiven Nutzung der KI?
Ja, ich glaube, da stehen sie in einem guten Schnitt auch mit Unternehmen in anderen Ländern. Ich glaube, noch ist es nicht so weit, aber werden es bald sehen, dass die KI das volle Potenzial, das sie, glaube ich, auf jeden Fall hat, Kosten stark zu senken, Produktivität stark zu steigern, schon auf die Straße bringt. Unter anderem liegt das auch noch an der IT-Infrastruktur, Datenschutzvoraussetzungen und solcher Dinge. Also ich würde da sagen, die deutschen Unternehmen sind da auf einem sehr guten Weg. Was ist das in der Zahl? Vielleicht 4 in Richtung 5.
Du hast gerade das Potenzial angesprochen, Isabel. Mhm. Ich frage mich ein bisschen, wo konkret liegt denn jetzt eigentlich das Potenzial? Liegt es in Verwaltungsprozessen, liegt es in der Produktion? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also die Studienlage ist beeindruckend und eindeutig beim Thema KI und anders als bei anderen oft auch ja zeitweise gehypten Technologien wie Web3, Blockchain, Metaverse. Es ist deswegen anders, weil die KI-Technologie jede Menge Studien hat und auch Studien, die sich da nicht widersprechen, sondern alle das Bild zeichnen, wenn ich den Einsatz generativer KI in meinem Unternehmen ermögliche und erlaube, steigt die Produktivität sehr stark an. Und mit sehr stark meine ich mindestens zweistellig. Also ich kenne keine Studie, die nicht einen Produktivitätszuwachs im zweistelligen, manchmal im niedrigen, aber öfter im höheren zweistelligen Bereich gefunden hätte.
Produktivitätssteigerung. Es gab jetzt gerade die große Gartner-Konferenz in Barcelona. Ich weiß nicht, ob du sowas auch wahrnimmst. Da war unter anderem die Rede davon, dass zwar eine Produktivitätssteigerung da ist, die ist auch spürbar, gleichzeitig aber noch nicht klar ist, dass am Ende unterm Strich auch mehr Produktivität, also bessere Ergebnisse herauskommen. Beispiel, ich spare in der Woche 3 Stunden in der täglichen Arbeit durch KI, verbringe aber die 3 Stunden in der Kaffeeküche, weil eigentlich niemand mir gesagt hat, die Schlagzahl zu erhöhen oder in welcher Form ich eigentlich jetzt meine Arbeit umorganisieren oder verändern muss. Gibt es da Erkenntnisse aus deiner Sicht dazu?
Ja, also in den Studien, die teils im Labor, aber doch viele sind auch in realen Firmen, auch bei IT-Firmen durchgeführt worden, da wird das ja gemessen in Kennzahlen und da findet man diese Produktivitätssteigerung dann auch tatsächlich. Ich kenne auch einige Unternehmen in den USA, die so ganz sportlich mal gesagt haben, liebe Führungskräfte, wir kürzen die Personalbudgets um 25%, dafür kriegt ihr einen großen Strauß von KI-Tools. Schaut doch mal, ob ihr klarkommt. Ich finde auch, wenn man mehr Zeit hat, Kaffee zu trinken und sich zu vernetzen, je nach Beruf, kann der Ausbau von Netzwerken auch eine sehr gute Investition sein, finde ich. Vielleicht auch eine, die wir der KI dann auch auf längere Zeit noch voraus haben. Weil die trinkt ja noch keinen Kaffee und netzwerkt.
Isabel, vorhin auf der Skala von 1 bis 10 hast du die deutschen Unternehmen so zwischen 4 und 5 verortet, was ja schon eine enorme Strecke ist. Ja? Ist es denn gleichmäßig verteilt oder kann man sagen, das betrifft eher die großen Unternehmen und der Mittelstand, der steht noch ganz woanders?
Also ich glaube, es gibt eher, ist eher eine Kulturfrage. Also wir sehen die Unternehmen, die immer schon eine Digitalaffinität hatten und da sind auch innerhalb einer Branche Unterschiede natürlich auszumachen. Zum Beispiel im Finanzbereich die Finanzinstitute, die PayPal früh ermöglicht haben und solche Dinge und andere sind spät aufgestiegen. Es sind auch eher die, die digitalaffin sind, die jetzt mit der KI einen Schritt vorausgegangen sind. Ich denke, es gibt in jeder Branche, auch in jeder Unternehmensgröße ein Spektrum. Ich kann mal berichten von Verwaltungsorganisationen, wo ich meinen Vortrag gehalten habe. Da waren die Verwaltungsleiter und da habe ich mal gefragt, wie haltet ihr das denn? Und da war das ganze Spektrum da. Einer hat gesagt, in meiner Behörde ist alles gesperrt. Da können die Mitarbeiter das gar nicht nutzen und Daten einspeisen. Und jemand anders hat gesagt, ach, Frau Welpe, unsere Mitarbeiter, die können ja ihren Job nur machen, wenn die Zugriff auf bestimmte Daten, auch sensible Daten der Bürger haben. Und auch heute vertrauen wir ihnen schon, auch ohne KI, dass sie die nicht per Outlook an Freunde verschicken oder ausgedruckt am Marktplatz verlieren. Und deswegen vertrauen wir ihnen auch mit der KI, dass sie da nichts hochladen. Und bei uns ist alles offen. Es ist, glaube ich, mehr eine Kulturfrage als eine Frage der Unternehmensgröße. Und nein, nicht alle Unternehmen sind natürlich da gleich unterwegs.
Du hast das Stichwort gerade genannt, Daten. Ich glaube, uns ist allen klar, dass das Thema Datenmanagement in deutschen Unternehmen in den letzten 20 Jahren zwar immer ein Thema war, aber nicht unbedingt perfekt durchgezogen worden ist, was sich heute möglicherweise rächen kann. Wie siehst du das, Isabel? Was beobachtet ihr da in Sachen Datenmanagement? Wo stehen wir da?
Also wir waren, vielleicht sind wir es jetzt auch noch in einer Ära, in der Unternehmen und Staaten ja vor allem alle möglichen Daten erstmal gesammelt haben. Wir hatten bislang nicht richtig die Möglichkeit oder die wenigsten Unternehmen haben eine Infrastruktur, die es ihnen erlaubt, die Daten sinnvoll in Masse auszuwerten und zu helfen, Realzeitentscheidungen zu treffen. Das wäre natürlich das Ziel, ne, dass ich datenbasiert entscheide. Ich denke, dass diese nächste Phase jetzt kommt und natürlich auch durch die prädiktive Analytik der KI stark unterstützt wird. Daten, also wir sehen ja, früher hat man sozusagen konkurriert mit einem Produkt, also dass das Produkt technisch sehr gut war. Heute sieht man zunehmend bei erfolgreichen Geschäftsmodellen, es geht um Daten, die man hat, weil wenn man Daten von Menschen oder Unternehmen oder Vorgängen hat, dann ermöglicht mir das zu erkennen, wo ist jemand und ich kann ein maßgeschneidertes Angebot machen, das potenziell die Probleme löst, wann und wo ein potenzieller Kunde das Problem hat. Und das ist natürlich total attraktiv, wenn ich nicht ein Standardprodukt an 10 Leute vertreibe, sondern in der Lage bin, 10 Leuten ein individuell an sie angepasstes Produkt für das Problem, das sie gerade haben, anzubieten. Und das geht natürlich nur mit Software und Daten. Und dann kommt noch hinzu, warum auch sozusagen digitale Unternehmen so eine Wertsteigerung erfahren haben. Oder auch die Bewertung von Tesla, wenn man die mal vergleicht, ne, mit anderen Autobauern, könnte man ja auch meinen, der Aktienmarkt ist völlig verrückt. Aber weil sozusagen hochbewertete Unternehmen entwickeln Software und verkaufen Software. Und das ist oft genauso teuer, einen guten Algorithmus und eine gute Software zu entwickeln, wie eine Maschine. Aber wenn ich mal etwas mit Daten, IT, Informationen entwickelt habe und es weiter verkaufen will und skalieren will, dann habe ich sehr geringe Grenzkosten oder variable Kosten in der Produktion. Und bei physischen Dingen ist es anders. deswegen ein Grund, warum wir sehr viele der Unternehmen, die sehr hoch bewertet sind weltweit, eben als Softwareunternehmen sehen.
Jetzt basiert ja gerade generative KI eben auch auf den großen Sprachmodellen, der großen Datenkragen oder der großen Firmen. Klar. Da gibt es sicherlich auch noch ziemliche Rechtsunsicherheit in den Unternehmen, oder? Was man mit den Daten überhaupt anfangen darf und kann.
Ja, also ich glaube, die Rechtsfragen sind ja immer offen. Ne? Wenn jemand klagt, weiß man ja eigentlich nie, wie es am Ende wirklich ausgeht. Es werden ja auch Prozesse geführt gegen die KI-Entwickler. Ich würde, wenn man mich fragt, bin da sicher nicht die Expertin, aber ich würde denken, wahrscheinlich verliert vielleicht OpenAI auch den einen oder anderen Prozess, wo sie Bilder oder Zeitungsartikel genutzt haben zum Training. Aber man muss sich fragen, so what? Ja, die Modelle sind trainiert, die Modelle sind sehr gut trainiert und wahrscheinlich ist das einkalkuliert in die Planung, in die finanzielle Planung.
Also aus deiner Sicht auf jeden Fall einsteigen und sich davon nicht aufhalten lassen.
Ja, also die viele Märkte sind ja heute nach dem Muster Winner Take It All. Also das Metcalfe'sche Gesetz, ne, dass der Nutzen eines Produktservices auch davon abhängt, wie viel andere den nutzen, ist ja vorhanden. Und wenn das vorhanden ist, muss ich eigentlich schnell sein, damit ich zu einem dominanten oder präferierten Anbieter in einer Thematik bin, bei dem auch viele andere Nutzer sind, ja. Und auch zum Thema Daten, also noch mal eine Lanze brechen für unseren Datenschutz, den wir haben. Der ist aus meiner Sicht sehr gut und man kann hier alles machen in Europa, in Deutschland. Man muss natürlich um Zustimmung bitten und die Menschen aufklären darüber, welche Daten man sammelt, was man damit vorhat. Aber dann ist es natürlich möglich, diese zu sammeln, auszuwerten und die Menschen, das sieht man ja, werden dem auch zustimmen, wenn sie erwarten, ein tolles Angebot zu bekommen. Also die meisten von uns haben wahrscheinlich Google Maps mal erlaubt, jetzt zu wissen, wo wir uns so aufhalten, weil es halt eine sehr hilfreiche Navigationshilfe in manchen Situationen ist.
Mhm. Isabel, von deiner Erfahrung und den Kontakt mit den Unternehmen, die du hast, wie ist denn die Gefühlslage? Ist es so ein Thema, dass sie sagen, boah, es ändert sich so viel, wir haben so eine Vielzahl an Megatrends und die KI wird derzeit gehypt. Schauen wir mal, dass wir da durchkommen und uns anpassen? Oder ist eher so eine Aufbruchsstimmung da, dass sie sagen, wow, damit können wir endlich unser Geschäftsmodell verschärfen, nach vorne bringen?
Ich würde sagen, tatsächlich bei der KI eher in Richtung Aufbruchsstimmung, was ja nicht immer so war bei neuen digitalen Technologien. Es ist also ist vielleicht eine subjektive Wahrnehmung von mir, aber es ist eher das Bedürfnis da, es zu nutzen, es nutzen zu wollen, es anzubieten. Und man muss da eigentlich niemanden groß überreden oder zum Jagen tragen, nutzt doch mal die KI, sondern sobald Menschen die Erfahrung gemacht haben, es nimmt ihnen Arbeit ab, es entlastet sie, verlangen sie eigentlich, dass ihre Unternehmen solche Angebote bereitstellen, weil sie es als entlastend empfinden. Zum Beispiel Meetings, also KI für Meetings. Da gibt es ja auch die ersten Studien mit wirklich beeindruckenden Ergebnissen, was die Steigerung der Produktivität angeht, wenn wir die KI in ein Meeting schicken oder in mehrere Meetings, die wir pro Woche hätten, statt dass wir selber gehen. Und die Mitarbeiter wollen das gerne nutzen. Ich hatte eine Vorständin, die Meeting-KI bei sich eingeführt hat, neulich gefragt, war das schwer, das einzuführen mit dem Betriebsrat und dem Personalrat? Und die hat gesagt, überhaupt nicht, weil der Wunsch kam ja nicht top-down, sondern die Mitarbeiter haben gesagt, wir wollen das jetzt nutzen, weil wir haben zu viele Meetings, nicht in alle wollen wir gehen, wir wollen trotzdem wissen, was dort besprochen wurde. Insofern eher so, dass man es als Chance begreift und sagt, das könnte uns helfen.
Okay, also als Chance wird es offensichtlich gesehen bei den Mitarbeitenden. Wie sieht es denn oben aus, auf der Führungsspitze? Wenn du jetzt stell dir mal vor, du bist Aufsichtsratschefin aller deutschen Unternehmen. Was würdest du deinen Vorständen ins Buch schreiben? Jedem einen Coach zur Seite stellen, um das Thema KI zu bearbeiten oder einen digitalen Assistenten, damit die selber mal die Erfahrung machen?
Oder einen Chief AI Officer einrichten?
Ja, es gibt ja auch schon KI, die zum Vorstand ernannt wurde. Da gibt es ja einige sehr spannende Experimente. Manche sind abgebrochen, einige laufen noch, dass die KI auch ganz gern das Vorstandsressort übernimmt, auch tätig wird. Man muss sich natürlich damit befassen. Ich denke, weil du gefragt hast, wie sieht es dann die Führungsebene im Vergleich zu den Mitarbeitenden? Ich glaube, die sehen auch sehr großes Potenzial, weil die KI kann ja gerade für Deutschland gar nicht früh genug kommen, denn sie adressiert potenzielle Herausforderungen, die wir haben, was Fachkräftemangel angeht und Demografie. Also wir werden ja noch eine sozusagen demografische Thematik bekommen, wenn die Boomer jetzt die nächsten 5 Jahre auch in Rente gehen. Und die KI kann natürlich den einzelnen Mitarbeiter produktiver machen. Ich weiß gar nicht, ob die KI viele Arbeitsplätze ersetzen wird. Sie wird vielleicht eher Menschen dazu befähigen, statt 10, 50 Dokumente zu bearbeiten. Aber es braucht halt doch noch eine Person, die sie bearbeitet. Und das hilft natürlich. Und dann hat die KI enormes Potenzial, Kosten zu senken. Und auch das ist natürlich beim Thema Wettbewerbsfähigkeit sicher etwas, was die Führungsetage interessiert. Und ja, ich als Chefin aller Aufsichtsräte würde ich nahelegen, nicht wie man sich KI nähert, aber ich glaube, jeder, der Unternehmen führt, hat auf dem Schirm, bin ich auch überzeugt, dass man diese Technologie gut genug verstehen muss, um ihr Potenzial einschätzen zu können, wie man sie nutzen kann, um das eigene Produkt-Service-Angebot in den Augen der Kunden zu verbessern.
Wir richten uns ja mit unseren Medien in erster Linie an CIOs, CDOs, also Leute, die IT in Unternehmen machen und verantworten. Mich würde mal interessieren, vielleicht ist die Technologie noch zu jung, um zu sagen, es gibt schon Best Practices, aber vielleicht gibt es dann doch so eine Art Leitfaden oder eine Idee von euch in den Instituten, wie man eigentlich herangehen kann an das Thema KI. Wie kriegt man die Einführung gestellt? Ist das mehr so ein Top-Down-Ding oder Bottom-Up-Ding? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich denke, eine Grundvoraussetzung ist, dass man es erstmal erlaubt und zur Verfügung stellt innerhalb der eigenen Firmen-IT-Infrastruktur. Das ist ja nicht, also bei weitem nicht überall der Fall, auch aus für mich nachvollziehbaren Erwägungen. Ich kann berichten, als wir angefangen haben, mit dem Thema zu forschen, was Unternehmen wie die KI umsetzen, haben mir ein paar große Unternehmen, die wirklich sensible Kundendaten haben, Finanzdaten, Ähnliches gesagt, ach, wir machen das in der Azure Cloud. Und da habe ich kurz gedacht, echt, geht das? Und das denke ich inzwischen nicht mehr, weil natürlich, wenn jemand Bedenken hat, die Azure Cloud zu verwenden, dann kann man ja auch Outlook und andere Dinge nicht nutzen. Da schicken wir ja auch einigermaßen sensible Dinge per Mail und vertrauen darauf, dass das nicht missbraucht oder an die Öffentlichkeit gelangt. Und also ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass man eine Infrastruktur bereitstellt, die den Mitarbeitern erlaubt, relativ sorglos alle Dokumente, die ein Büroarbeiter so auf den Tisch bekommt, ob das E-Mails sind oder Dateien oder Sachen, die man einscannt, dass man mit denen ausprobieren kann, wie kann die KI denn helfen? Weil die meisten Mitarbeiter sind doch verantwortungsbewusst und überlegen schon, dieses Dokument mit den Kundendaten, kann ich das jetzt in ChatGPT eigentlich hochladen, um mal auszuprobieren, ob ChatGPT mir helfen kann? Meine Hypothese ist, wahrscheinlich kann ChatGPT helfen. Aber man kann es dann doch nicht nutzen, weil man ja nicht sensible Daten preisgeben will. Also diese Infrastruktur halte ich für die Grundvoraussetzung, damit man spielerisch erfahren und suchen kann, wie die KI die eigene Arbeit unterstützt.
Vielleicht noch kurz, braucht man dazu Guidelines oder ist es wieder die typisch deutsche Herangehensweise, erstmal ein Regelwerk zu schaffen?
Ja, also man braucht das richtige Maß bei Guidelines natürlich. Also vielleicht braucht man auch einen Bereich, sozusagen, wo man sagt, hier kannst du mal mit allem experimentieren, vielleicht auch eine lokale Lösung, um die Dinge mal kennenzulernen. Ich finde ja, was sich anbietet als Erstanwendung, weil der Nutzen so jedem klar wird und der Aufwand relativ überschaubar ist, dass man ein Bot hat, der quasi ein Wissensmanager ist für die Firma, in dem Bot alle sozusagen Prozesse, Abläufe, Regeln, das, was ein neuer Mitarbeiter typischerweise ja erstmal lernen muss, wie mache ich eine Reisekostenabrechnung, wie beantrage ich Urlaub, all diese Fragen, für die es ja in jeder Firma Prozesse gibt. Und eigentlich hat man da ein Wiki oder ein FAQ, aber wer liest denn schon gerne FAQ durch die wenigsten Menschen? Und das Tolle ist, wenn ich einem Bot all diese Dinge beibringe, dann kann jeder Mitarbeiter ja eine Frage stellen und man kriegt eine auf die eigene Frage eben genau passende Antwort und nicht ein allgemeines Q&A. Und ich glaube, die Anwendung wird eigentlich jeden sofort überzeugen. Und sie ist einfach umzusetzen. Man kann sie lokal betreiben, wenn man will. Aus meiner Sicht ist das ein gutes Anfängerprojekt.
Okay. Isabel, ich würde gerne mal den Blick jetzt auf noch eine andere Schnittstelle richten. Nämlich, wir haben die Unternehmen, da geht schon einiges. Und wir haben die Forschung, die Universitäten. Mhm. Es wird ja immer gesagt, unsere deutschen Unis sind gut aufgestellt. Die TU zählt zu den Top-Namen, nicht nur in Deutschland, ich glaube auch in Europa. Das CDTM ist eine für deutsche Verhältnisse absolut hervorragende Institution. Wie funktioniert dann oder warum funktioniert dann oft der Übertrag, diese Schnittstelle zwischen der Praxis und der Forschung so schlecht? Kann da ein Institut wie das CDTM eine Brücke sein?
Ja, also das CDTM ist wirklich, ich würde sagen, Weltspitze. Nicht nur in Deutschland sicherlich Spitze, sondern Weltspitze kann man auch anhand von Kennzahlen, könnte man das nachweisen. Also was man ja überhaupt sagen kann bei allen Herausforderungen, die Deutschland hat, Bildung ist, glaube ich, nicht ursächlich für Herausforderungen, weil wir haben sehr gute Bildungseinrichtungen, weil wir ja sehr erfolgreich auch hier ausgebildete Menschen dann in andere Länder oftmals exportieren, wo sie dann Unicorn-Unternehmen gründen oder auch Wissenschaftspreise gewinnen. Und auch, wie du gesagt hast, Klaus, die deutschen Universitäten, die stehen auch sehr gut da. Ich frage mich gerade, ist es eigentlich so, dass der Transfer zwischen Forschung und Industrie in Deutschland schlecht ist? Denn ich kann mich an ein Projekt erinnern mit technischen Unis in Europa, wo wir verglichen haben, genau diesen Industrietransfer. Und ein Takeaway dieses Projekts war, den wir auch geschrieben haben, das deutsche Modell der Promotion, in der ja 90% derjenigen, die promovieren, gar nicht in der Forschung bleiben, ist eigentlich ein Riesenasset, weil dadurch eben junge Menschen den neuesten Stand der Forschung lernen, mitbekommen, in die Unternehmen bringen. Und sie lernen da nebenbei auch, wie arbeitet eine Uni und erleichtern so zukünftig auf eine Uni zuzugehen und sich auszutauschen. Also in dem Projekt war eigentlich der Konsens, passt das bloß nicht an das angloamerikanische System, wo ja eigentlich man nur promoviert, wenn man dann auch plant, in der Forschung zu bleiben und dass das eine Stärke ist. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mit einem lieben Kollegen mal eine Studie gemacht, warum zum Beispiel Großunternehmen so selten IP einlizenzieren. Also für IP-Transfer gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann ein Startup gründen, das ist oft im öffentlichen politischen Fokus, aber eine andere Möglichkeit ist, ich kann mein IP auch verkaufen an Unternehmen. Und können ja mal die Zuhörer raten, was war der Hauptgrund, den die Unternehmen uns gesagt haben, warum sie das oft nicht machen. Die haben uns tatsächlich gesagt, ja, es ist so, so mühsam, mit der Universität das zu verhandeln, den Juristen dort zu verhandeln, welche Rechte und dass sie sagen, okay, es lohnt sich leider oft nicht für uns. Das war, kann ich mich erinnern, vor einigen Jahren das Ergebnis einer Befragung von Unternehmen. Ne? Was braucht es, damit ihr mehr einlizenziert?
Das, um mal zusammenzufassen, aus dem, was wir mitnehmen aus unserem Podcast, aus meiner Sicht absolut positiv, nämlich, dass tatsächlich die Lust da ist, in den Unternehmen, gerade bei den Mitarbeitenden, auszuprobieren, das einzubauen in den Ablauf. Und ich nehme auch positiv mit, dass die Schnittstelle zwischen Forschung und der Praxis, zwischen Universitäten und Unternehmen, zumindest im europäischen Vergleich, ganz gut aufgestellt ist.
Ja, besser werden kann man immer, aber ich denke, das ist ein Plus, das wir hier haben. Starke Hochschulen und man muss auch denke ich, positiv vermerken, Deutschland hat sehr früh auch auf KI gesetzt. Wir haben viele Forschende in dem Bereich, viele Lehrstühle, haben andere nicht. Und das hat man angestoßen, als es noch nicht so gehypt und hip war. Das muss man, glaube ich, positiv erwähnen.
Wobei, da muss ich ja nochmal nachfragen. Ich habe mich immer gehört, ich habe schon vor 30 Jahren über das DFKI gesprochen und KIT und die ganzen Forschungsinstitute. Und dann kommt irgendein Startup aus den USA und wirft alles über den Haufen mit Generative AI. Da Ich habe schon mich gefragt, wieso kommt das eigentlich nicht aus den deutschen Laboren? Hast du da Hintergrund?
Ja, das ist, ich meine, welche, also SAP war, glaube ich, die letzte große Weltfirma, ne, die wir hervorgebracht haben aus nicht nur Deutschland, aus ganz Europa. Das ist vielleicht ein eigener Podcast, warum das nicht gelingt. Ich glaube, es liegt nicht an der Qualität der Bildung. Nur jetzt mal für die TU München, die Studierenden der Fakultät Luft- und Raumfahrt gewinnen ja jeden Wettbewerb, den Elon Musk ausgerichtet hat für den Hyperloop, also wo man ein Geschoss durch eine luftleere Röhre möglichst schnell bringen soll. Den gewinnen wir Jahr für Jahr für Jahr. Dann hat er ja einen zweiten Wettbewerb ausgerufen, Boring, da geht es um Tunnelbohren. Da habe ich selber, also gebe ich zu, als das ausgerufen wurde und unsere Studierenden wieder antraten, habe ich gedacht, na ja, das werden wahrscheinlich die Schweizer gewinnen, weil die bohren doch immer schon Tunnel und bestimmt sind die gut. Nein, hat wieder die TU gewonnen. Also wir haben tolle Leute hier. Ich stehe eher vor dem Kuriosum, wie du auch, Heinrich. Wir können das, warum machen wir da nicht das Startup? Ich werde im Ausland öfter gefragt, wann baut denn Deutschland so ein Hyperloop-Transportsystem? Ihr gewinnt das doch immer, ihr habt die beste Technik. Und ja, dann sage ich immer ganz höflich bald.
Wir müssen erst den Transrapid fertigstellen.
Ja, das können wir auch sagen. Ja.
Isabel, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren bei unserem Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben wollen unter podcast@idg.de. Und ansonsten können Sie unseren Podcast auch sehr gerne auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.